Guten Morgen. Ich darf lesen aus dem Brief an die Epheser, Verse 3 bis 14. Wir loben Gott, den Vater von Jesus Christus, unserem Herrn, der uns durch Christus mit dem geistlichen Segen in der himmlischen Welt reich beschenkt hat. Schon vor Erschaffung der Welt hat Gott uns aus Liebe dazu bestimmt, vor ihm heilig zu sein und befreit von Schuld. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder aufzunehmen, und an diesem Beschluss hat er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch Jesus Christus so reich beschenkt hat. Seine Gnade ist so groß, dass er unsere Freiheit mit dem Blut seines Sohnes erkauft hat, sodass uns unsere Sünden vergeben sind. Er hat uns mit Gnade überhäuft und uns Weisheit und Erkenntnis gegeben. So hat Gott uns nun seinen Willen erkennen lassen, der lange verborgen war, und uns seinen Plan mit Christus offenbart. Gott beschloss, wenn die Zeit dafür gekommen ist, alles im Himmel und auf der Erde der Vollmacht von Christus zu unterstellen. Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Wir, die wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Und nun habt auch ihr die Wahrheit gehört, die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Der Heilige Geist ist die Garantie dafür, dass er uns alles geben wird, was er uns versprochen hat, und dass wir sein Eigentum sind, zum Lob seiner Herrlichkeit.
Ja, Epheserbrief, Kapitel 1. Wir haben ein einfaches Outline im Epheserbrief. Wir könnten sagen, so die ersten drei Kapitel, da geht es um unseren Stand vor Gott, den wir haben in Christus. Und dann Kapitel 4 und 5, unser Leben für ihn, das dem entspricht, wer wir sind. Und dann im Kapitel 6 haben wir unsere Standhaftigkeit in dem geistlichen Konflikt, in dem wir uns befinden. Wir könnten sagen Reichtum, Leben und Kampf, so als ganz einfaches Outline des Epheserbriefes. Und nach dem Absender und der Anrede kommen wir jetzt zu dem Inhalt dieses Briefes, und es beginnt bei Gott, hier im Vers 3. Wer Gott ist, was er in Christus für uns getan hat und wer wir in ihm sind, sprich unsere Identität. Also es beginnt bei Gott und es endet auch bei Gott, nämlich unser Leben im Licht von dem, was er für uns getan hat, soll sein zum Preise seiner Herrlichkeit. Vielleicht ist euch das aufgefallen, wenn ihr mitgelesen habt, dreimal kommt diese Phrase in diesem Abschnitt vor, den die Michel vorgelesen hat. Wir haben hier Verse 3 bis 14 eigentlich so einen Lobeshymnus auf Gott und sein Erlösungswerk. Also ein Lob Preis für den dreieinigen Gott. In den Versen 3 bis 6 vielleicht die Betonung mehr auf dem Vater, in den Versen 4 bis 12 auf dem Sohn und dann Verse 13 und 14 dem Heiligen Geist. Lobpreis, das ist unsere Antwort auf Gott, auf seine Person, wer er ist und auf das, was er für uns getan hat, sein Erlösungswerk für uns, seine Segnungen für uns. Und das ist unsere Bestimmung. Ich lese nochmal den Vers 3 aus der Elberfelder Übersetzung diesmal. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Lobpreis, das ist unsere Bestimmung. Und die Verse 3 bis 14 sind im Griechischen eigentlich ein ganzer langer Satz, der längste Satz der Bibel. Und in den wörtlichen Übersetzungen, wie der Elberfelder Übersetzung, die versuchen das so ein bisschen zu spiegeln. Deswegen ist es erstmal ja nicht ganz einfach, so diesen Satz voll zu erfassen und zu verstehen, nicht leicht zu lesen. Deswegen haben wir es aus der Neuen Leben Übersetzung gelesen zum Einstieg. Aber ich stelle mir das so vor, dass der Paulus tief Luft holt und dann so in einem Satz seinen Lobpreis, sein Überwältigtsein von Gott heraussprudelt. Also vielleicht auch nur in Gedanken, es ist ja ein Brief, gell? Aber dieser eine Satz, der ein Absatz ist in meiner Bibel, der hat es wirklich in sich. Der ist so eine ganze volle Schatzkiste, voll mit theologischen, tiefen geistlichen Wahrheiten. Und wir wollen da nicht zu schnell drüber lesen. Wir wollen uns so jeden Edelstein einzeln rausnehmen und von allen Seiten betrachten. Denn diese Wahrheiten über Gott, wer Gott ist und wer wir in ihm sind, wer wir in Christus sind, der ist die Grundlage für unsere Identität und die Grundlage für unser ganzes Leben. Denn wie wir uns verstehen, als was wir uns sehen, das bestimmt unser ganzes praktisches Leben. Also was ich tue, was ich denke, meine Ziele, wie ich andere Menschen behandle. Zum Beispiel haben wir in der Einleitung gesehen, es macht einen Riesenunterschied, ob ich mich als Sünder oder als Heiligen wahrnehme. Denn was macht ein Sünder? Ein Sünder sündigt, ne? Ganz natürlich. Das ist normal für ihn. Aber wenn du ein Heiliger bist, was ist dann normal für dich? Ja, ein heiliges Leben zu leben, und das ist ein heiles Leben. Du bist nicht mehr dasselbe wie der du vor deiner Bekehrung warst. Deswegen kannst du auch anders leben. Du hast ein neues Leben erhalten. Du hast eine neue Identität erhalten. Und wie du dich siehst, so wirst du leben. Und das sehen wir ganz krass, zum Beispiel, wenn ein Mensch sagt, ich bin Alkoholiker. Ja, wenn du das bist, wie wirst du dann leben? Was wirst du dann tun? Oder was wir immer mehr hören, dass Leute sagen, ich bin schwul, ich bin ein Homosexueller oder von mir aus ein Bi oder ein Heterosexueller. Aber was bedeutet das? Bist du ein Sklave deiner sexuellen Gefühle? Wie wirst du dann leben? Aber du bist mehr als das, was du trinkst, und du bist mehr als deine Sexualität, viel mehr. Oder von mir aus dein Job. Wenn das deine Identität ist, wie wirst du leben? Dann wirst du ein Workaholic sein, wahrscheinlich. Ich hoffe, dass du antwortest, ich bin Christ. Jesus ist meine Identität. Dann wirst du dann leben. Na, unsere Identität, das fokussiert uns, das nimmt uns ein, und deswegen ist es wichtig, dass wir die richtig haben und dass wir die klar haben. Wenn ich dir die Frage stelle, wer bist du? Die Frage nach deiner Identität ist das. Wer bist du? Was würdest du antworten? Ehrlich. Uns werden die unterschiedlichsten Antworten aufgedrängt, oder? Durch die Medien, Eltern, Erziehung, Schule, Religionen auch. Und es macht einen Riesenunterschied, ob du dich als Zufallsprodukt wahrnimmst in irgendeinem ziellosen, sinnlosen Evolutionsprozess. Also du bist irgendwie so ein aufgewachsenes Bakterium oder ein aufgewachsener Affe. Oder ob du dich als Gott gewolltes, geliebtes Geschöpf siehst. Als ein Mensch, der im Bild Gottes geschaffen ist. Die Antwort wird lebensbestimmend sein. Und so ist es wichtig, dass wir uns an der Wahrheit justieren. Wer ich bin, das hängt entscheidend damit zusammen, wo ich herkomme. Warum bin ich hier? Warum gibt es mich? Wo gehe ich hin? Wozu bin ich hier? Die Sinnfrage. Auch die Frage nach meinem Wert. Wozu bin ich hier? Das hängt entscheidend damit zusammen mit der Frage der Herkunft. Wo komme ich her? Und der Frage der Identität. Wer bin ich? Hängt zusammen. So gegen Ende meiner Schulzeit haben mich diese Fragen wirklich umgetrieben. Und ich musste das klar haben, um leben zu können. Ein sinnloses Leben wäre für mich nicht lebenswert. Und es hat mich letztlich zu Christus getrieben. Ich war so ein junger Mann, der eigentlich alles hatte. Materiell ging es uns gut, hatte eine heile Familie, liebe Eltern, hatte eine liebe, schöne Freundin. Damals in der Schule lief alles gut, erfolgreich. Also eigentlich alles in Ordnung, aber trotzdem war ich leer und ich war ständig unzufrieden. Mich hat es letztendlich zu Christus getrieben, weil nur er ist die befriedigende Antwort auf diese Fragen. Und Jesus zu begegnen, das war existenziell für mich. Dafür sind wir erschaffen und ich möchte niemanden wissen in meinem Leben. Er hat mein Leben verändert. Also lasst uns diese Schatzkiste hier öffnen und diese Edelsteine der Wahrheit betrachten von allen Seiten. Jesus hat zu seinen Nachfolgern gesagt in Johannes Evangelium Kapitel 8, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und was wir heute tun wollen, heute wollen wir das große Bild betrachten und dann die nächsten Wochen so in die Details gehen. Also wie gesagt, dreimal haben wir diese Phrase in diesem Abschnitt zum Preise seiner Herrlichkeit, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien. Hier sagt Gott uns, wozu wir da sind, beantwortet uns die Wozu-Frage, zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist der größte Zweck und das ist der größte Sinn in unserem Leben. Der Sinn in unserem Leben hat nichts mit Menschen zu tun, hat nichts mit Selbstverwirklichung zu tun, sondern alles mit Gott. Ein gottzentriertes Leben. Das ist der tiefste Sinn, der tiefste Grund meiner Existenz. Wir sind für ihn geschaffen. Von ihm, für ihn. Für eine Beziehung mit ihm, für ein Leben für ihn, das ihm Freude macht und ihm Ehre bringt. Und das ist viel heiler und viel erfüllender als Selbstverwirklichung. Martin Lloyd-Jones hat geschrieben, ich kann sicher bezeugen, nach vielen Jahren pastoraler Erfahrung, dass Menschen, die mir den Eindruck vermitteln, dass sie am elendsten in ihrem geistlichen Leben sind, diejenigen sind, die immer an sich selbst denken. Und ihre Segnungen, ihre Launen, ihr Befinden und ihre Umstände. Der Weg zum Segen ist, auf Gott zu schauen. Und je mehr wir ihn anbeten, desto mehr werden wir seine Segnungen genießen. Das ist sehr praktisch. Nicht der Mensch ist praktisch veranlagt, der den Segnungen nachläuft, sondern der Mensch, der an die Quelle des Segens denkt und verbunden ist mit dieser Quelle. Also der für den Segner lebt, nicht für den Segen. Der für die Beziehung mit Gott lebt und nicht für das, was er gibt. Also ein Gottesanbeter, der ist derjenige, der heil funktioniert in diesem Leben. Wenn wir diese Prioritäten klar haben, wenn wir Gott klar haben, dann findet auch alles andere in unserem Leben eigentlich den richtigen Platz und ist gut und heil. Das englische Wort für Anbetung ist das Wort Worship. Das kommt eigentlich von Worthship, also Würdigkeit, Wertigkeit. Bedeutet, dass ich Gott den höchsten Wert zuschreibe und ich dafür lebe, ihn zu ehren zu verehren mit meinem ganzen Leben. Also gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Paulus beginnt mit Lobpreis. Wenn du in dein Herz schaust, wenn du in deine Gedanken schaust, wenn du in dein Leben schaust, wie viel Lobpreis Gottes ist da? Wie viel Danksagung findest du da? Oder ist da viel mehr Jammern und Beschweren und Kritisieren und negative Gedanken? Wenn du dein Gebetsleben anschaust, und nicht unbedingt hier in der Gemeinde, sondern dein Gespräch mit Gott, deine Kommunikation mit Gott. Wie viel Raum nimmt da Anbetung und Lobpreis ein und Dank und Bewunderung und Wertschätzung von ihm? Wenn du an deine Gedanken, an dein Gedankenleben denkst, wie viel Raum nimmt Gott da ein? Welche Rolle spielt Gott? Wenn du an dein praktisches Leben denkst, für wen lebst du? Lebst du vor Gott? Lebst du für Gott? Warum tust du das, was du tust? Was tust du? Für wen tust du es? Anbetung ist vom Herzen und nimmt das ganze Leben ein. Gott hat durch den Propheten Jesaja das Volk Israel zurechtgewiesen und hat gesagt, ihr ehrt mich nur mit euren Lippen, Lippenbekenntnis, aber mit euren Herzen seid ihr weit entfernt von mir. Und Jesus hat es den religiösen Leitern seiner Zeit unter die Nase gerieben. Du könntest dich auch fragen, warum bist du heute Morgen hier? Um was zu bekommen? Segen zu bekommen? Oder Gemeinschaft? Oder eine Predigt zu hören? Oder bist du hier, um den Herrn anzubeten, um ihn zu preisen? Und wenn du nicht hier bist und es vielleicht irgendwann später mal hörst, wäre die Frage, warum bist du nicht hier? In Gemeinschaft, um gemeinsam Gott anzubeten am Sonntagmorgen. Was ist dir wichtiger? Vielleicht, wahrscheinlich müssen wir unser Leben neu ausrichten und unsere Prioritäten neu ordnen, unseren Fokus. Gepriesen sei Gott. Wir wollen zum Preise seiner Herrlichkeit leben. Also die Ausrichtung von dir weg, von Menschen weg, auf Gott. Das ist das Grundlegendste im Leben. Wir nennen das auch Umkehr oder Bekehrung. Das ist, was damit gemeint ist eigentlich. Und warum wollen wir das tun? Warum wollen wir Gott anbeten? Warum wollen wir für Gott leben? Na, erstens wegen dem, wer er ist. Gepriesen sei Gott. Wer ist Gott? Er ist der Schöpfer, der uns gemacht hat, der das Universum gemacht hat als Ort, an dem wir ihm begegnen können. Ersten zwei Kapitel der Bibel lesen wir darüber, 1. Mose 1 und 2. Gott ist einzigartig, er ist ganz allein in seiner Klasse für sich selbst. Er ist der Schöpfer und alles andere ist Geschöpf. Er ist die Quelle, er ist der Ursprung von allem und deswegen hat auch er den höchsten Wert. Und deswegen gehören wir ihm. Er ist der König über dieses Universum. Er ist unser rechtmäßiger Eigentümer. Wie ist unser Schöpfer? Gott ist Geist. Johannes 4. Wir können ihn nicht sehen. Das macht es uns manchmal ein bisschen Schwerer, gell? Herausfordernd, die Beziehung mit ihm. Gott ist Geist, aber Gott ist eine Person, eine geistliche Person, ein persönlicher Gott. Das heißt, er redet, er hört uns, er hat einen Willen, er hat eine Vorstellung von dem, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was schlecht ist. Und wir können eine Beziehung mit ihm haben. Dafür sind wir geschaffen. Menschen ohne Gott sind wie eine Taschenlampe ohne Batterie oder wie ein Auto ohne Motor, wie ein ausgestopftes Tier. Da fehlt das Wesentliche, da fehlt das Leben. Unser Gott ist ein dreieiniger Gott. Und da wollen wir heute nicht ins Detail gehen. Auf der Webseite findet ihr Bibelstundenmaterial dazu, wo wir uns ganze Stunde lang damit beschäftigt haben. Aber nur kurz, Gott ist ein was? Gott, aber drei Wers, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das sehen wir auch hier in unserem Abschnitt hier. Also Gott ist komplizierter, als wir uns das vorstellen können. So ist der wahre Gott. Naja, und wenn du deinen Gott völlig verstehst und du ihn so nett in deiner Schublade hast, naja, dann hast du ihn wahrscheinlich dir selbst zurechtgeschnitzt. Gott ist ewig. Das heißt, er war immer und er wird immer sein. Er ist unveränderlich. Gott ist allmächtig. Das heißt, er kann tun, was immer er will. Gott ist souverän, er ist der einzig Souveräne eigentlich in diesem Universum. Selbst wenn andere Institutionen und Menschen das manchmal von sich behaupten. Er ist allwissend. Das heißt, er weiß alles. Er sieht alles, er hört alles. Gott ist allgegenwärtig. Das heißt, er ist immer und überall da. Das ist jetzt wieder der Vorteil, dass er eine geistliche Person ist. Weil eine irdische Person mit einem Leib, das wisst ihr, kann nur an einer Stelle, an einem Ort zu einer Zeit sein. Nicht an zwei Orten gleichzeitig. Aber Gott als geistliche Person kann allgegenwärtig sein. Gott ist heilig. Gott ist perfekt. Er ist rein. Er ist gerecht, er ist barmherzig, er ist liebevoll, er ist die Liebe in Person. Gott ist Liebe, heißt es im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 8. Das ist ein Vers, den die Ella schon kann, den wir als erstes gelernt haben mit den Kindern. Gott ist Liebe. Gott ist gut. Gott ist wahrhaftig. Er wird dich nie betrügen oder belügen. Gott ist unheimlich geduldig, das schätze ich an ihm. Er ist die wunderbarste, die wunderschönste Person im ganzen Universum. Er ist begehrenswert. Es ist klasse, mit so einer Person Beziehung zu haben, ihn als Freund zu haben, ihn als Herrn zu haben. Das ist der größte Segen, nicht was er gibt, sondern er selbst. Ihn zu kennen, sagt die Bibel, das ist ewiges Leben. Lebensqualität eines ewigen Lebens in Beziehung mit Gott. Gott hat sich uns offenbart, Gott hat sich uns sichtbar gemacht. Dieser Gott, der Geist ist, hat sich uns sichtbar gemacht in der Person von Jesus Christus, dem er Mensch geworden ist. Und Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Im Hebräer 1 heißt es, Jesus ist der Abdruck seines Wesens. Und ich liebe es, durch die Evangelien zu lesen und Jesus zu betrachten. Mach das mal ganz bewusst. Und ganz bewusst auch in diesem Wissen, wenn ich Jesus sehe, sehe ich Gott. Wie ist Gott? Wie ist Jesus? Oh, er ist so zärtlich, wenn er mit den Kindern umgeht. Lass die Kinder zu mir kommen. Auch mit den Sündern, gell? Er ist so stark und er ist so klar mit den Pharisäern, diesen selbstgerechten religiösen Leitern seiner Zeit, die den Menschen religiöse Lasten aufgebunden haben und die die Beziehung mit Gott durch viele kleine, dumme, menschengemachte Regeln ersetzt haben. Durch Religiosität. Und Jesus pfeift auf Religion. Und Jesus ist so mutig und er ist so voll Autorität, als er hier einen Strick zusammenbindet und die Händler rausschmeißt aus dem Tempel und sagt, hey, das Haus meines Vaters, das soll ein Bethaus sein. Und er wirft sie raus. Und Jesus ist so ehrlich mit den Suchern. Er sagt, wenn du Gott nicht mehr liebst als alles auf dieser Welt, inklusive dir selbst, dann kannst du nicht mein Nachfolger sein. Jesus sagt, wenn du mit mir gehen willst, dann wird es dich dein Leben kosten. Jesus sucht Nachfolger, nicht Namenschristen. Und so manch einer ist nachdenklich von ihm gegangen und musste die Kosten überschlagen. Jesus hat gesagt, was bringt es, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber deine Seele verlierst? Und Jesus ist so barmherzig. Sehen es, als er geweint hat am Grab seines Freundes Lazarus. Geweint mit seinen Schwestern. Oder wie barmherzig und zärtlich er umgeht mit dieser Ehebrecherin, die vor ihn geschleppt wird von diesen selbstgerechten religiösen Leitern. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Hey, ich verurteile dich nicht, aber geh hin, sündige nicht mehr. Und sie ist ihm nachgefolgt, bis an das Ende ihres Lebens. Jesus ist so gut und er ist so vergebend, so beeindruckend, wie er gebetet hat am Kreuz für seine Mörder, die ihn gerade zu Tode foltern. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Wie barmherzig, wie vergebend. So liebevoll, so selbstlos, dass er sein Leben für uns gegeben hat. Er hat gesagt, größere Liebe hat niemand als der, der sein Leben gibt für seine Freunde. Das ist unser Gott. So ist unser Gott. Und wenn du ihn betrachtest, wenn du ihn siehst, wie er wirklich ist, dann musst du ihn lieb haben, dann wirst du ihn lieb haben, ganz natürlich. Weil wir lieben schöne, liebe, gute Personen, ganz natürlich. Und Gott ist die schönste und die liebenswerteste Person im ganzen Universum. Wenn wir an Verliebtsein denken, das ist ein schönes Bild. Wir sprechen manchmal von der Geliebten, oh, meine Angebetete. Ah. Ah, du bist schön, du bist toll. Du bist wunderbar, du bist nett, ich liebe dich. Ich mag dich, ich begehre dich. Oh, du bist die Größte, du bist die Beste, du bist die Wertvollste. Ich würde alles für dich tun. Ich würde mein Leben für dich geben. Und ich will dir gefallen. Ich will dir eine Freude machen. Ich will für dich leben. Ich will eins werden mit dir. Und ich will es nicht nur, ich tue das auch. Und seht ihr, das ist Anbetung. Das ist Lobpreis. Das Leben, unsere Liebe, dass es sich um die angebetete Person dreht. Das ist Anbetung. Also wir beten ihn an, wir preisen ihn, erstens wegen dem, wer er ist. Hey, wofür sonst sollten wir leben? Für wen sonst sollten wir leben, wenn wir so einen wunderbaren Herrn und Gott haben? Und zweitens preisen wir ihn wegen dem, was er für uns getan hat. Wenn wir hier weiterlesen im Vers 3, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Das ist der geistliche Bereich, wo Gott ist. In Christus. Also mit jedem geistlichen Segen, den Gott für dich hat, den der Himmel für dich hat. Wie weit und umfassend ist das? Mit jedem Segen? Das sagt mir, Gott hat nichts zurückgehalten, was ein Segen ist und was Heil bringt. Aber lass uns das auch nicht übersehen hier als zweiten Punkt. Es geht um geistliche Segnungen, also Geschenke für den inneren Menschen. Nicht so wie die Prediger des Wohlstandsevangeliums betonen um materielle Dinge. Die sind Gott gar nicht so wichtig. Das ist eigentlich alttestamentliches Zeug. Im Alten Testament war der Segen Gottes materiell ausgedrückt. Im Neuen Testament geht es um das Geistliche. Und materieller Reichtum verdirbt der Menschen ganz oft geistlich. Wenige können mit Wohlstand und Überfluss gut umgehen, inklusive dieser Prediger. Das sind oft die Negativbeispiele. Und wir sehen es, wie es oft Menschen zerstört. Also die im Lotto gewinnen zum Beispiel. Und dann guckt man, gibt Untersuchungen, wie es denen ein, zwei, drei Jahre später geht. Und für die allermeisten Menschen war es nicht heil, dass sie Millionäre geworden sind. Die konnten nicht gut damit umgehen. Also wir sehen oft, dass es Menschen zerstört, dass es Beziehungen zerstört auch. Also es geht um geistliche Segnungen und Paulus zählt uns einige hier auf. Wenn wir hier mal schnell durch diesen Absatz hier durchscannen. Er hat uns auserwählt. Er hat uns heilig und tadellos gemacht im Vers 4. Er hat uns adoptiert als Söhne und Töchter. Wir dürfen Kinder Gottes sein. Wow. Vers 5. Er hat uns begnadigt, Vers 6. Er hat uns Erlösung und Vergebung geschenkt, Vers 7. Er hat uns geschenkt, das Geheimnis seines Willens zu erkennen, im Vers 9. Er hat ein Erbteil für uns, im Vers 11. Und dann sehen wir das Wort der Wahrheit, das Evangelium, im Vers 13. Und den Heiligen Geist, im Vers 14. Und dann, nachdem er all diese Segnungen aufzählt, betet Paulus für die Empfänger seines Briefes. Ich lese mal kurz voraus, Verse 17 und 18 und 19, wenn ihr mitlesen wollt. Ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst, also dass ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens, also dass ihr klar sehen könnt, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Und das bete ich auch für uns. Wir werden nächste Woche oder in den nächsten Wochen diese Schätze auspacken, von denen wir hier gelesen haben. Das Dritte zum Abschluss, was wir uns heute ansehen wollen, ist, dass Jesus absolut zentral ist. Seht ihr, all diese Schätze, all diese Segnungen haben wir in Christus. Wir waren verloren, wir waren getrennt von Gott, von dem Leben, durch unsere Schuld, durch unsere bösen Gedanken und Worte und Werke, all das, wovon unser Gewissen uns überführt. Und das killt die Beziehung mit Gott und auch mit unseren Mitmenschen zu einem guten Teil. Und der heilige Gott, der perfekte Gott, wird nur mit heiligen, perfekten Menschen Gemeinschaft haben. Alles andere wäre gegen seine Natur. Und so gibt es ein Problem. Aber Gott liebt dich, du bist ein geliebter Mensch. Johannes 3, Vers 16, so hat Gott die Welt, das heißt uns Menschen in der Welt geliebt, dass er seinen einzigartigen Sohn gegeben hat, damit wer immer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat, Leben in Gemeinschaft mit Gott. So sehr liebt der dreieinige Gott dich. Und Gott hat beschlossen, in Jesus Mensch zu werden. Und dieses perfekte, sündenlose Leben für dich zu leben, was du nicht leben kannst. Und dann ist er statt dir an dein Kreuz gegangen. An den Ort, wo Verbrechen gerichtet werden, wo Schuld gesühnt wird. Und das hat er für dich getan, persönlich, nicht abstrakt. Ich habe das früher lange nicht verstanden. Wir haben in der Kirche immer irgendwie so dieses Gebet oder diese Phrase runtergeleiert. Ja, es gestorben für die Sünden der Welt. Das war super abstrakt für mich, was immer das heißt, gell? Nee, es war für dich und für mich, für deinen Mist und für meinen Mist, ganz konkret. Für deine Lebensschuld, für meine Lebensschuld. Dafür hat er bezahlt am Kreuz mit seinem Tod. Und er ist auferstanden und er bietet uns Versöhnung mit Gott und Vergebung unserer Lebensschuld, ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott an. Und all diese geistlichen Segnungen als Geschenk. In Christus. Es ist wichtig zu sehen, all diese Dinge sind mit Jesus Christus verbunden. Getrennt von Jesus gibt es keine Vergebung. Getrennt von Jesus gibt es keine Versöhnung. Da gibt es keine Erlösung, da gibt es keine Beziehung mit Gott, da gibt es keine Begnadigung, da gibt es keine neue Natur, da gibt es keine Gotteskindschaft, da gibt es kein Erbteil, da gibt es kein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Paulus sagt an einer anderen Stelle, ohne Jesus sind wir noch in unseren Sünden. Sind wir noch entfremdet? Haben wir noch ein Problem? Das ist ganz wichtig zu sehen, das sind hier keine allgemeinen Segnungen, die Gott für alle Menschen hat, so wie er die Sonne aufgehen lässt über den Guten und den Bösen und es regnen lässt über die Gerechten und Ungerechten. Matthäus 5 hat Jesus davon gesprochen. Nee, das sind besondere Segnungen, die nur für die gelten, die sich durch persönlichen Glauben mit Jesus Christus verbunden haben. Ist euch das aufgefallen, wie oft es vorkommt in Christus oder in ihm, hier in diesem Abschnitt? 11-mal wird es in diesen 12 Versen erwähnt. In ihm, in Christus. Das ist wichtig. Es gibt so eine Geschichte von einem reichen Mann, einem Kunstsammler, der ganz viele wertvolle Gemälde, Kunstwerke angesammelt hat. Und eines Tages ist dieser Mann gestorben. Wir alle von uns sterben werden. Und Menschen sind zusammengekommen zur Testamentseröffnung. Und dieser Testamentverwalter, dieser Anwalt hat diesen Brief, dieses Testament geöffnet und hat gelesen und hat gesagt, okay, zuerst beginnen wir mit der Versteigerung eines Gemäldes. Und das war ein Selbstporträt von dem Sohn des Verstorbenen. Und der war jetzt kein besonderer Künstler und deswegen waren die Leute eher zurückhaltend, diese Kunstsammler, Kunstkenner hier mitzubieten. Und schließlich hat der Butler der Familie das Gemälde so um ein paar Euro erworben, so als Erinnerungsstück an den Sohn, der war auch schon verstorben. Okay, und der Anwalt sagt zum ersten, zum zweiten und zum dritten, okay, es geht an den Butler und dann liest er weiter in dem Testament, alles andere geht auch an den Butler. Ist geschlossen. Wer den Sohn hat, erbt alles. Stand in dem Testament. Und so ist es mit Jesus. Wer den Sohn hat, erbt alles. Ist Miterbe mit ihm. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist sehr exklusiv. Und manche Menschen haben echt ein Problem damit, nehmen da Anstoß dran. Aber es hilft nichts, es ist trotzdem wahr. Und die Wahrheit ist nicht davon abhängig, ob es dir gefällt oder nicht, oder ob du es annimmst oder nicht. Gott ist auch überhaupt nicht offen für eine Diskussion. Er sagt, so ist es. Das habe ich für euch bereitet. Das ist mein unverdientes Geschenk für euch. Das ist mein Angebot. Nimm es an oder lass es. Das ist deine Entscheidung. Der Apostel Johannes schreibt über dieses Zeugnis, das Gott über seinen Sohn bezeugt hat, in 1. Johannes Kapitel 5, die Verse 11 bis 13. Und dies ist das Zeugnis, dass Gott uns ewiges Leben gegeben hat und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Nicht kompliziert, oder? Glasklar. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Noch irgendwelche Fragen? Gott hat es ganz klar gemacht. Theologen sprechen von dem Bund der Gnade oder dem Bund der Erlösung, die Gott, der Vater und Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist vor aller Zeit für unsere Erlösung getroffen haben. Gott, der Vater, hat Gott, dem Sohn, ein Volk gegeben, für das der Sohn Verantwortung übernommen hat. Und Gott, der Sohn, ist als Jesus Mensch geworden und hat die Bedingungen dieses Bundes erfüllt. Das heißt, die Grundlage für unsere Erlösung, für unsere Annahme, für unsere Adoption geschaffen durch sein Leben für uns, durch seinen Tod am Kreuz für uns, durch seine Auferstehung für uns. Und der Vater hat verheißen und zugesagt, dass er alle, die zu dem Sohn gehören, weil sie sich ihm anvertraut haben, dass er die annehmen wird und dass er denen vergeben wird, dass sie ein neues Leben, dass sie eine neue Natur schenken wird, dass er sie adoptieren wird, dass er sie beerben wird und all diese wunderbaren Dinge. Und der Heilige Geist überbringt diese Segnungen, dieses Leben. Aber die Grundlage ist Jesus. Alles hängt an Jesus. Es ist alles in ihm. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin hungrig, gib mir Brot. Ihr sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer an mich glaubt, wird immer hungern und dürsten. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin die Tür. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Alles in Jesus. Also die allerwichtigste Frage in deinem Leben ist, hast du Jesus und hat Jesus dich? Wenn du mit ihm verbunden bist, wenn du in ihm bist, dann gilt für dich, was für ihn gilt. Außer, dass er Gott ist natürlich und du ein Geschöpf bist. Aber wenn du durch Glauben mit ihm verbunden bist, dann bist du ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Dann bist du heilig, wie wir gesehen haben. Dann bist du im Himmel. Mit ihm, in ihm schon. Und kannst dir ruhig vorstellen, praktisch, dass du mit ihm im Himmel bist, in Gottes Herrlichkeit. Wie wird das dein Leben verändern? Wenn du mit dieser Vision in den Tag gehst. Wenn wir hier über Vision reden, gell? Das ist Vision. Das ist unser Vision Statement, ist ja so das moderne Wort, gell? Wir sind zum Preise seiner Herrlichkeit. Das ist mein Vision Statement. Das Biblische. Wenn du in ihm bist, dann hast du ewiges Leben in Beziehung mit Gott. Also diese Wichtigkeit von Jesus und deine persönliche Verbundenheit mit ihm, das kann man überhaupt nicht überbetonen. Ist so wichtig, dass wir das klar haben. Bist du in Christus, dann bist du ein geretteter Mensch. Dann bist du ein gesegneter Mensch. Hier, heute, jetzt und in alle Ewigkeit. Und wenn dem so ist, wenn wir als erlöste Menschen hier sitzen, von Gott geliebte Menschen, hey, dann was soll man sonst tun mit unserem Leben, als ihn zu preisen und ihm zu danken und für ihn zu leben? Wegen dem, wer er ist und wegen dem, was er für uns getan hat. Paulus sagt im Römerbrief, das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Hey, das allein macht Sinn, das ist die einzig richtige Reaktion auf ihn, wer er ist und auf seine Gnade für uns, auf all das, was er für uns getan hat. Amen. Lasst uns zum Abschluss das Vaterunser beten. Und da beten wir, dass ja auch geheiligt werde dein Name. Okay, lass uns das gemeinsam tun zum Abschluss. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern löse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Ich gebe euch noch eine kleine Hausaufgabe mit. Was müsste sich an deinem Lebensstil verändern, damit du effektiver wirst zum Preise seiner Herrlichkeit? Was müsste ich ändern diese Woche? Denk da mal drüber nach. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.